oder wenn du diese große Vision siehst, dann lässt du dich davon, oder ich habe mich zumindest davon sehr blockieren lassen, weil mir dachte, okay, wie soll da jemals hinkommen? Und jetzt habe ich es halt viel mehr runtergebrochen auf kleine Schritte.
Ehrlich gesagt, Business Backstage. Ehrlich, wertevoll und voller echter Backstage-Momente. Weil Vertrauen nicht verhandelbar ist. Bleib dran und erlebe Real Talk ohne Inszenierung. Ehrlich, aufrichtig, ungeschönt.
Elisabeth Oberndorfer hat Wirtschaftsjournalismus nicht nur gemacht, sondern neu gedacht. Mit Smart Casual liefert sie Wirtschaft zum Mitdenken. Verständlich und ohne Bullshit. Sie war im Silicon Valley, als andere noch über Social Media gelächelt haben, und bringt heute Klarheit in Themen, die viele lieber kompliziert lassen. Wir reden über Medien, Geld, Haltung und darüber, warum echte Relevanz keine Frage von Lautstärke ist. Bevor es losgeht, ein ehrliches Wort zu einem Tool, das mich tatsächlich seit meiner Gründung begleitet und jetzt die Chance ergriffen hat, mein allererster Podcast-Sponsor im neuen Format zu sein. Free Finance ist mein Fels in der Buchhaltungsbrandung. UVAs direkt ans Finanzamt schicken, Rechnungen verwalten, ohne Excel-Drama. Und wenn mal was klemmt, meldet sich beim Support ein echter Mensch. Das gibt's noch. Keine Chatbots, keine Callcenter-Odyssee. Das Ganze kommt nicht aus irgendeinem Tech-Labor, sondern ist Software von hier für hier. Entwickelt in Österreich für UnternehmerInnen in Österreich. 30 Tage kostenlos und unverbindlich testen. freefinance.at. Ja, long time no see. Hallo Elisabeth, schön, dass wir uns wieder mal sehen.
Hallo Daniel, danke für die Einladung. Freut mich auch. Also du warst ja meine Podcast-Premiere.
Mhm, lang ist aus, wir haben nachgerechnet. 12, 13 Jahre.
Ja.
Kommen wir noch dazu, auch wo wir uns schon begegnet sind im Leben. Aber wie immer mein Spielchen zu Beginn. Ehrlich gesagt, freut mich das.
Ehrlich gesagt, freut mich, dass wir nach 12 Jahren wieder sprechen. Also wir haben ja auch dazwischen immer wieder gesprochen. Aber wenn man dann so Revue passieren lässt, was eigentlich in 12 Jahren passiert ist und wo wir heute sind, können wir uns, glaube ich, beide freuen mit allen Ups und Downs.
Kommen wir noch dazu. Ehrlich gesagt, ärgert mich das?
Ärgert mich, dass ich nach wie vor nicht da bin, wo ich sein möchte. Wobei auch das ist eben immer die Frage, was habe ich mir vor 12 Jahren vorstellen können. Und ich bin halt immer ein Mensch, der immer sieht, wo es hingehen könnte. Und deswegen ärgert es mich immer, wenn ich noch nicht da bin, wo ich sein will.
Ehrlich gesagt, müsste dringend einmal gesagt werden.
Dass Unternehmertum nicht immer glamourös ist, so wie viele Menschen das glauben oder wie es auch immer wieder vermittelt wird, die bösen Unternehmen, aber auch UnternehmerInnen sind am Ende des Tages Menschen, die sehr viel ins Risiko gehen und nicht unbedingt böse Dinge wollen, sondern Jobs schaffen und neue, coole Dinge schaffen.
Bleiben wir da gleich drauf. Woher kommt es deiner Meinung nach, dass so dieser doch nicht immer ganz korrekte Blick auf Unternehmertum daherkommt?
Ich glaube, es ist etwas sehr Österreichisches. Also diese Unternehmensfeindlichkeit oder Wirtschaftsfeindlichkeit finde ich halt in Österreich viel ausgeprägter als zum Beispiel in Deutschland. Ich weiß nicht, woher es kommt. Vielleicht, weil ist ja auch gut, dass wir ein sehr soziales Land sind, aber wir verlassen uns immer gern auf den Staat. Und ich war ja lange Zeit in den USA, wo es komplett umgedreht ist. Das heißt nicht, dass es besser sein muss, aber da ist halt wirklich so jeder nimmt sein Leben selbst in die Hand und jeder kann auch Unternehmer oder Unternehmerin werden. Also da ist da die Einstellung eine ganz andere und ich finde, bei uns sollte mal so ein Mittelmaß gefunden werden, also gerade auch ohne da jetzt zu politisch zu werden, aber ich finde das immer so verkürzt dargestellt, als wären alle UnternehmerInnen reich und wir würden alle nur ausbeuten wollen. Und ich glaube, gerade so Leute wie du und ich, die ja auch einen großen Teil der Wirtschaft ausmachen, also im KMU-Bereich sind das ja auch oft viele, die gerade im Aufbau sind oder sich seit Jahrzehnten auch etablieren. Das sind halt harte Realitäten, wo man halt sich selbst mal kein Gehalt oder keinen Gewinn auszahlt. Einfach auch damit man schaut, dass die Arbeitsplätze erhalten bleiben. Und das sind halt Dinge, über die halt wenig gesprochen wird, weil ich natürlich verstehe, wir wollen jetzt auch nicht so tun, als wären alle Unternehmerinnen arm. Aber das kommt mir halt immer zu kurz. Und das finde ich auch schade, weil bei uns ein bisschen so diese Freude im Unternehmertum fehlt. Und ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, als du dich damals dann selbstständig gemacht hast. Und du hast, glaube ich, auch sogar mit dem Philipp Madertaner dann drüber gesprochen, dass du eigentlich dann draufgekommen oder ihr auch draufgekommen seid, dass das Risiko nicht unbedingt größer ist, weil du hast ja nicht mehr nur einen Arbeitgeber, sondern bist bestenfalls eh diversifiziert aufgestellt. Und gerade in der Medienbranche habe ich immer auch das Gefühl gehabt, diese Sicherheit gibt's auch gar nicht. Also du kannst eigentlich eh jeden Tag deinen Job verlieren und dann ja kannst du dich arbeitslos melden lassen. Also da gibt's natürlich mehr Sicherheiten als Unternehmerin. Aber trotzdem finde ich halt schade, dass bei uns da ein bisschen die Angst vorherrscht und eher so die Sicherheit gesucht wird. Und das hindert uns dann, glaube ich, auch daran, als Land unternehmerisch zu sein und wirklich Dinge anzugehen, sondern wir jammern immer gerne, aber machen tun halt die wenigsten.
Ja gut, ich meine, ich habe mich 10 Jahre zugefürchtet zu meiner Selbstständigkeit und habe immer davon geträumt und heute konnte ich mich doch auch an manchen Stellen anwatschen dafür, dass halt da irgendwie mich die Angst zurückgehalten hat, wobei im Rückblick bin ich ganz froh, dass ich meine Stationen gemacht habe, weil ich halt jetzt auch im Vergleich habe und mir das natürlich hilft im täglichen Arbeiten. Ja. Aber wie war denn das bei dir? Weil ich kann mich erinnern, wie wir uns so kennengelernt haben, warst du halt eine Redakteurin, die unterwegs ist. Dann und wann haben wir uns dann auf Fachkonferenzen über den Weg gelaufen hierzulande und in Deutschland. Und du warst ja auch eher mal eingebettet in größeren Strukturen. Was war denn bei dir so der Beweggrund, dass du gesagt hast, okay, aus, ich mache jetzt meins und nur dazu ins Ausland geht, das ist dann schon noch einmal eine andere Härtegradstufe.
Ja, also bei mir, ich war jetzt nie jemand, der gesagt hat, ich werde Unternehmerin. Ich habe das auch nicht irgendwie in die Wiege gelegt bekommen, weil es heißt ja immer, entweder du bist Unternehmerin oder nicht. Das finde ich überhaupt nicht. Ich finde, das ist etwas, was man genauso lernen kann oder sich zutrauen kann. Bei mir war es so, dass ich einfach nach San Francisco ziehen wollte, weil ich habe schon im Studium mal ein Praktikum dort gemacht und habe mir gedacht, irgendwann möchte ich dort leben. Und der einfachste Weg, sage ich jetzt mal, war für mich damals einfach, mich selbstständig zu machen als freie Journalistin und von dort aus für andere, also für deutschsprachige Medien zu arbeiten. Also das war für mich dieser Weg, der für mich in dieser Situation eigentlich ein einfacher Weg war, auch wenn das jetzt crazy klingt, aber es ist natürlich einfacher, als sich einen Job in den USA zu suchen und dann mit Visum und so weiter herumzuschlagen. Und das Journalistinnenvisum ist relativ einfach zu bekommen, sage ich jetzt mal, zu dieser Zeit zumindest. Mhm. Und dann war ich eben in San Francisco, das war 13, 14, gerade auch so, wo diese Startup-Hype-Phase wieder war und habe das halt hautnah erlebt, was es heißt, ein Unternehmen aufzubauen und wirklich dieses Gründergefühl live zu sehen. Und dort arbeitet halt jeder an einer Idee. Und wenn du Leuten von einer Idee erzählst, sagen die, ja, mach's. Und keiner sagt, ja, finde ich scheiße, das wird nichts. So wie bei uns. Und ich glaube, das hat mir auch die Angst genommen, was Eigenes zu bauen. Und ich war dann lange als Journalistin schon selbstständig, auch zurück wieder in Österreich. Und war dann aber frustriert, weil ich eigentlich immer das Gleiche gemacht habe. Und dann habe ich die Chance bekommen, bei einem Medien-Startup mitzumachen, mit aufzubauen, nämlich Addendum. Und das habe ich mir gedacht, das muss ich miterleben. Bin in diesen 2 Jahren, die ich dann dort war, aber auch draufgekommen, ich bin keine Angestellte mehr. Oder ich bin zumindest eine super Angestellte, weil ich immer so arbeite, als wäre es mein Unternehmen. Aber ich meine, du kennst das wahrscheinlich, du kannst dann die letzten Entscheidungen nicht treffen. Und das kann gut oder schlecht sein. Aber in meinem Fall war es halt so, dass es mich wahnsinnig frustriert hat. Und viele dieser Menschen sind halt da drinnen gesessen und haben sich gedacht, cooler Job. Und es war auch ein cooler Job. Und alles andere interessiert mich nicht. Und ich habe mir gedacht, nein, ich möchte aber selber was gestalten. Und so ist es dann gekommen, dass ich mich dann wieder selbstständig gemacht habe. Und für mich ist es jetzt so, ich glaube nach wie vor nicht, dass ich so eine natürliche Unternehmerin bin, aber das, was ich machen möchte, kann ich einfach nur selbst machen. Also es geht den Job oder die Rolle, die Produkte, die ich gern bauen würde, gibt's in der Form nicht und dann bleibt mir eh nichts anderes übrig, als es selbst zu machen. Also das ist jetzt wahrscheinlich eine sehr unsexy Antwort, weil ich würde jetzt gerne behaupten, ich habe super Geschäftsideen und so wie Philipp Madertaner, der dann Unternehmen nach Unternehmen gründet und verkauft. Da bin ich leider noch nicht, aber ja, also ich weiß, dass ich in einer Struktur, wo ich nur angestellt bin, einfach langfristig zugrunde gehen würde und das ist halt dann für mich die Alternative.
Ich kann mich da gut erinnern, für mich waren es vor allem die politischen Spielchen, die, ja. sie für mich einfach nicht mehr ausgegangen sind und irgendwie bist du ein Team und trotzdem stehst du dann an Grenzen zu anderen Fachbereichen irgendwie an und spürst dann, dass du eigentlich doch deins irgendwie durchsetzen musst. Und gut, das waren dann die Dinge, wo für mich einfach die Selbstständigkeit gekommen ist. Aber es gibt ja so eine Phase, wo man losstartet. Und ein Satz, der von mir immer kommt, ist, die ersten 2 Jahre will ich auf keinen Fall in meinem Leben noch einmal erleben. Die waren einfach wirklich dreckfressen. Und das war mehr Stress, als ich jemals in meinem Leben gehabt habe, bis ich dann halt draufgekommen bin, wie muss ich es mir denn so richten, dass das irgendwie funktioniert, ich Leistung bringe, gleichzeitig aber mich nicht komplett vergiss. War nur ich so blöd oder kennst du sowas?
Nein, du bist nicht der Einzige. Ich habe noch gerade überlegt, was waren diese 2 Jahre bei mir? Und ich glaube, es ist wahrscheinlich jedes Jahr bei mir. Es waren natürlich die Anfänge am schwierigsten, gerade auch, wo ich nach San Francisco gezogen bin und mir das erst aufgebaut habe. Also ich habe mich selbstständig gemacht und ich war quasi nicht vor Ort für die Kundinnen, für die ich arbeite, sondern ganz woanders. Was zum Teil dann hilft, dann sagst du, ich bin gerade in San Francisco und kann die Sachen für euch machen. Aber es war halt die ersten 2 Jahre waren Aufbauarbeit und dann irgendwie habe ich gemerkt, okay, das geht sich ganz gut aus. Wobei ich auch sagen muss, dass ich dann aber auch 7 Tage die Woche gearbeitet habe, weil ich habe dann auch Aufträge gehabt, wo ich tatsächlich am Wochenende gearbeitet habe. Und in Summe habe ich dann eigentlich ganz gut verdient, aber auch dann, wie ich meinen Job dann wieder gekündigt habe und gewusst habe, muss ich mir jetzt wieder selbstständig machen, war das eigentlich dieses Learning, wo ich gewusst habe, so wie damals, möchte ich es nicht mehr machen und auch viel zu günstig verkauft, weil ich auch keine Ahnung hatte, was kann man eigentlich verlangen und dann kommst du auch drauf. Gerade auch wenn du dann wieder in einem Unternehmen bist und siehst, was bieten andere Dienstleister an oder was kosten die und dann merkst du, okay, eigentlich habe ich viel zu wenig verlangt und das war eigentlich so dann vor ein paar Jahren wieder dieser Neustart zu sehen oder so sich zu überlegen, okay, was will ich und was will ich nicht und ich habe jetzt höhere Stundensätze, ich arbeite zum Teil mehr, weil du kennst es ja, du kannst halt nie abdrehen, weil jetzt, wo ich wirklich nicht mehr nur Aufträge für andere mache, sondern mit Smart Casual ein anderes Unternehmen aufbaue, läuft das gerade immer. Aber es ist so jetzt, dass ich die produktive Arbeit, wo ich wirklich da sitze und was schreibe oder Kunden berate, ist weniger geworden. Und was bei mir vor mittlerweile 2 Jahren dazugekommen ist, dass ich eine GmbH gegründet habe. Und das für mich auch nochmal der Schritt, etwas zu schaffen, das nicht nur ich bin, weil ich weiß nicht, ob du Einzelunternehmen bist oder mittlerweile auch eine GmbH hast, aber ich finde, psychologisch ist das nochmal was anderes, weil du kannst dich dann, also ich kann mich jetzt viel besser vom Unternehmen trennen, weil es halt nicht ich bin, sondern eine GmbH, die zwar jetzt zu diesem Zeitpunkt zu 100% mir gehört, aber die Strukturen sind einfach anders und bestenfalls, und das ist auch etwas, wo ich hinarbeiten möchte, funktioniert dieses Unternehmen oder auch das Medium Smart Casual irgendwann ohne mich. Und das ist so der nächste große Schritt, den ich dann gegangen bin. Und ich glaube, viele bleiben halt in diesem Freelancer-Dasein stecken, was für viele auch super passt. Und es würde auch, also ich hätte jetzt wahrscheinlich mehr am Konto, wenn ich nur Freelancer wäre und ein EPU. Aber ja, also ich glaube, da muss man sich mal entscheiden, welchen Weg geht man. Und ich bin mir nicht jeden Tag sicher, ob es der richtige ist. Aber es ist auch so, wo ich so drüber nachdenke, was ist meine langfristige Vision? Und das ist eben das, was Größeres aufzubauen auch als ich. Und dann weiß ich, okay, dann muss ich aber die Schmerzen, die ich jetzt gerade erlebe, einfach durchmachen und erleben.
Bevor wir zu Smart Casual kommen, weil das müssen wir natürlich auflösen für die, die es noch nicht wissen. Was sind denn das für Schmerzen, die du gerade durchlebst?
Ja, weil es ist ja dann schon am Papier bist du dann eine Gesellschaft oder besitzt du eine Gesellschaft, die dir gehört und du bist nicht mehr das Einzelunternehmen, aber im Kopf muss es dann sich dementsprechend bewegen und oft merke ich, okay, ich handle aber trotzdem noch sehr wie eine Einzelunternehmerin und den Pain, den ich immer wieder sehe bei mir, ist, dass ich, wenn Aufträge reinkommen und ich bin in einer Position, wo tatsächlich ich keine aktive Akquise mache, und dann die Dinge reinkommen und ich mache sie, weil ich mir denke, okay, das ist Geld, Cash ist immer gut, aber es hilft jetzt den Unternehmensaufbau nicht unbedingt etwas oder hält mich zum Teil sogar von Zielen ab. Und das ist eigentlich so diese, wo ich auch jetzt am Jahresende, wo ich reflektiert habe, was ist gut gelaufen, was nicht. Und dann sehe ich halt immer, dass irgendwann verliere ich immer die Kontrolle und nehme einfach, was reinkommt, anstatt dass ich mich hinsetze und sage, okay, diese Sachen möchte ich machen, diese nicht. Das bringt das Unternehmen weiter, das nicht. Und deswegen muss ich auch mal Nein sagen. Und das fällt mir noch sehr schwer. Und das ist auch etwas, wenn wir über das Unternehmertum sprechen, das habe ich auch akzeptiert, dass ich halt das sehr struggle damit und halt auch nicht dieses Selbstvertrauen habe. Oder auch aus meiner eigenen Herkunft. Also ich komme jetzt nicht aus wahnsinnigem Wohlstand. Also ich habe, glaube ich, immer noch ein bisschen so das Gefühl, wenn ich jetzt diesen Auftrag nicht aufnehme und plötzlich das Geld weg ist, was passiert dann? Und für mich habe ich halt akzeptiert, dass bei mir halt Dinge langsamer funktionieren, als wenn wir jetzt irgendwie ein Tech-Startup oder so wären mit 5 GründerInnen und Investoren, wo du halt schnell, wahrscheinlich auch schneller Entscheidungen treffen musst, als wenn du allein bist. Und was ich jetzt aufbaue, ist nachhaltig. Und eben das tut gerade dann weh, wenn du merkst, die Dinge gehen manchmal nicht so auf, aber es ist halt auch ein Weg, wo, also ich habe auch schon Startups beraten, die wirklich in so einer Phase waren, wo sie gerade sehr viel Investorengeld hatten und sehr viel Druck hatten. Und das war, also das ist natürlich eine ganz andere Nummer und das möchte ich für mich auch nicht. Und das heißt dann aber auch, okay, dann akzeptierst du jetzt mal, dass es ein bisschen ein Schnecken, oder es fühlt sich zumindest an wie Schneckentempo.
So, jetzt müssen wir erklären, was ist denn eigentlich jetzt diese Grundlage von deinem Business und mit Smart Casual. Verbindest du ja da ein paar große Themen miteinander, aus meiner Sicht tatsächlich sehr smart und auch sehr, sehr, sehr frisch, aber erzähl es am besten du, weil du machst das den ganzen Tag.
Ja, also Smart Casual ist als Lockdown-Projekt entstanden, also seit fast 5 Jahren habe ich das gestartet als Newsletter, weil ich gesehen habe, alles sitzen daheim und backen Brot. Niemand beobachtet eigentlich, was in der Wirtschaft passiert. Und ich habe dann überlegt, was wäre der schnellste und einfachste Weg für meine Peers, also Leute so wie ich, sich darüber zu informieren, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt Wirtschaftsnachrichten lesen würden. Und das Produkt daraus ist dann das Smart Casual Newsletter geworden, wo ich Business und Tech News ein bisschen mit Unterhaltung verbinde und so verpacke, dass du nicht das Gefühl hast, dass du jetzt das Handelsblatt gelesen hast und so einfach und auch so verknappt, bewusst verknappt, dass du weißt, okay, da bin ich informiert. Wenn ich mehr wissen will, kann ich mich informieren, muss aber nicht. Und das ist eben lange Zeit ein Nebenprojekt gewesen und vor 2 Jahren habe ich gesehen, wenn ich da mehr Ressourcen reinstecke, könnte da mehr daraus entstehen, weil meine Auftraggeber, und da komme ich jetzt zum zweiten Teil meines Geschäfts, meine AuftraggeberInnen sind großteils Medien und Verlage, die ich berate in genau diesen Dingen, die ich auch jetzt selbst mache. Und der Medienbranche geht es schlecht. Und ich sehe halt, dass sehr viel gekürzt wird und dass viele Geschäftsmodelle einfach nicht mehr funktionieren. Oder vor allem auch nicht funktionieren, wenn du halt 50 RedakteurInnen davon finanzieren musst. Smart Casual ist ein Medium, das jetzt zwar noch sehr klein ist und sicher auch nicht 50 RedakteurInnen haben wird, also das ist auch gar nicht mein Ziel, aber das Ziel ist schon, dass es etwas wird, was jetzt nicht nur mein Newsletter und mein Medium ist, sondern was bestenfalls von mehreren Menschen mitgetragen wird oder vielleicht sogar in einem Medienhaus einen Platz findet und mit diesem Ansatz die Leute einfach dort abzuholen, wo sie gerade sind, kuratierte Inhalte zu liefern und die Komplexität aus diesen Themen zu nehmen. Weil was mich immer sehr beschäftigt ist, dass viele sich einfach nicht angesprochen fühlen. Und ich nehme jetzt wieder das Handelsblatt als Beispiel, das ich sehr gerne lese, aber ich bin halt auch nicht ihre Zielgruppe und zum Teil ist halt Wirtschaftsjournalismus fühlt sich schon ein bisschen an wie Gatekeeping und es wird immer ein bisschen komplizierter und mystischer dargestellt, als es eigentlich ist. Und ich möchte diese Barrieren abbauen und auch dieses ganze Thema entmystifizieren und sagen, hey, wir können alle davon teil sein. Und die große Vision dahinter, die ich eigentlich habe, ist, dass ich die Leute dazu motiviere, dass sie die Zukunft mitgestalten und auch die Wirtschaft mitgestalten am Ende des Tages. Ist natürlich ein sehr großes Ziel. Viele wollen halt einfach wissen, können sie sich die Wohnung leisten, in welche Aktien sollen sie investieren. Und das ist auch vollkommen in Ordnung, aber zu erkennen, dass jeder ein bisschen mitgestalten kann, so wie ich auch eingangs gemeint habe, jeder kann eine Idee umsetzen oder einen Beitrag zu leisten, dass die Welt ein bisschen besser wird.
Jetzt treibt mich das Thema Content monetarisieren natürlich auch und ich will jetzt von dir keine Umsatzzahlen, ich will von dir nicht jetzt irgendwie dir was herauslocken, was in Österreich einfach, spricht man ja nicht über Geld und gar nicht über Gewinne, wie ich feststelle immer wieder bei verschiedenen Werbungen, die mir so eingeblendet werden. Aber du hast jetzt da ein Abo-Modell dahinter. Wie gut wird sowas angenommen? Also wenn man jetzt mit Steady redet, die reden so von 5% der User sind irgendwie bereit zu zahlen für ein Newsletter, einen Blog, was auch immer.
Ja, und genau diese Zahl kenne ich auch, weil ich auch mit den Leuten von Steady gesprochen habe und genau so ist es auch ungefähr bei mir. Also ich habe einen kostenlosen Newsletter und seit Anfang des Jahres auch einen bezahlpflichtigen Newsletter, also die Leute, die dafür zahlen bekommen, einen Newsletter mehr und das sind ungefähr, also bei mir sind sogar 7%, würde ich jetzt mal sagen, die dafür zahlen und die auch sagen, sie brauchen da jetzt nicht unbedingt viel mehr, sie finden das einfach nur cool und erkennen den Mehrwert. Und das ist auch das, was in diesen kleinen Medien gerade passiert, also diese Membership-Modelle sind sehr oft darauf ausgelegt, dass die Leute diese Medien einfach unterstützen wollen, weil das halt kleinere Medien sind und nicht große Konzerne und wissen, dass das wichtig ist, so etwas zu unterstützen. Das ist aber nur, also es ist natürlich momentan fast meine einzige Einnahmequelle bei Smart Casual, aber nicht meine langfristige Strategie. Also ich bin jetzt, ich habe vergangenes Jahr schon ein paar Sponsoren gehabt und werde das dieses Jahr ausbauen und noch weiter vorantreiben. Und die Memberships oder die Publikumsfinanzierung, wie man es auch so schön nennt in der Medienbranche, wird ein kleiner Teil davon sein, ein größerer Teil davon Sponsorships und Partnerschaften. Und womit ich das ganze Ding jetzt eigentlich finanziere, sind Services auf der anderen Seite, also wirklich, wo ich Dienstleistungen, Beratung für andere Unternehmen mache. Und ich glaube auch, dass es realistisch ist und so ist es auch bei vielen Medienhäusern. Also die wenigsten Medienhäuser verdienen wirklich Geld mit Content. Und es wird wahrscheinlich auch realistisch sein, dass immer ein Bereich meines Unternehmens und den Bereich nenne ich Smart Content, die Beratung, dass das immer einen großen Teil tragen wird. Aber der Teil, den jetzt gerade Smart Casual einbringt, sind eher Peanuts. Und ich möchte das, um schon Zahlen zu nennen, mittelfristig schon so auf 30% der Umsätze bringen, die wirklich durch das Medium Smart Casual entstehen.
Damit sind wir mit der Betriebswirtschaft durch. Ich will wieder mehr so ein bisschen auf die Mindset-Themen kommen. Und du hast, wir sind den Weg jetzt eher ein bisschen durchgegangen. Du warst Journalistin, mittlerweile Unternehmerin, Consultant, doch auch natürlich nach wie vor im Content irgendwo mit drinnen. Und dazwischen liegen halt auch ein paar Jahre. Das ist halt der Weg der Dinge. Hat sich so dein Warum verändert zur Journalistin damals?
Ich glaube, früher wusste ich eigentlich nicht, warum. Also ich glaube, jetzt ist mir viel klarer, warum ich eigentlich das mache oder was mich antreibt und warum ich jeden Morgen aufstehe und einen gratis Newsletter schreibe. Und das Warum ist das, was ich auch vorher gesagt habe, dass ich halt wirklich will, dass die Leute informiert sind und auch Zielgruppen informiert sind, die sonst nicht angesprochen werden. Und das habe ich halt gemerkt, und auch ein bisschen persönlicher zu werden, in meinem letzten Angestelltenjob war ich mal in einer Redaktionssitzung und ich sitze da drinnen und wir reden über die Leute da draußen und ich denke mir dann, okay, eigentlich erstens interessiert niemanden außer uns 5 Menschen, worüber wir gerade diskutieren. Vielleicht, also unser Büro war in der, im 7. Bezirk in Wien, vielleicht noch ein paar Leute da auf der Straße, aber darüber hinaus niemanden. Und über die anderen, über die wir gerade sprechen, da bin ich eigentlich ein Teil davon, weil ich halt nicht im Privatgymnasium war und meine Eltern nicht Anwälte und Doktoren waren. Und dann merkst du, okay, eigentlich haben wir kein Verständnis draußen, was die Leute da draußen bewegt. Und das war für mich dann so ein Trigger, auch zu sagen, okay, da bin ich eigentlich nicht richtig. Also ich möchte nicht in einem System sein, die da draußen Leute sieht, die sie nicht einmal verstehen. Und das ist, glaube ich, auch das große Problem der Medien momentan, dass wir halt viele verloren haben, weil wir sie nie ernst genommen haben oder halt nicht verstanden haben, dass wir den Leuten erklären müssen, warum wir machen, was wir machen. Und das treibt mich jetzt, glaube ich, sehr an.
Wenn man jetzt so ein bisschen deinem Auftritt folgt und bin jetzt, bevor wir gestartet haben, natürlich nur mal durch alle Kanäle so ein bisschen durch. Jetzt wirkt es, wenn ich jetzt zum Beispiel auf Instagram schaue, sehr locker, das ist halt irgendwie so im Kaffeeplauder-Umfeld und so weiter. Jetzt kenne ich natürlich auch die Seiten, wenn man auf der anderen Seite der Kamera sitzt, dass Dinge halt schnell einmal locker wirken, aber man halt davor, weiß nicht, schon drei Takes gemacht hat, damit so locker wirkt. Wie viel ist, also du wirkst sehr authentisch, würdest du das nicht tun, wärst du nicht Gast in diesem Podcast. Aber wie ist so deine Erfahrung dazu, dass man halt diese Authentizität manchmal auch, dass man der wegen nachhelfen muss? Weil da sind wir ja in diesem Spannungsfeld, Inszenierung so sein, wie wir sein. Social Media hat halt auch damit zu tun, dass wir uns präsentieren wollen in einer gewissen Art und Weise. Und für mich ist dieser Spagat manchmal ehrlich gesagt ein bisschen schizophren und auf der anderen Seite aber auch notwendig, weil sonst funktioniert halt schlicht nicht.
Ja, so geht's mir auch. Also ich habe das Gefühl, wenn ich es mir aussuchen könnte, dann würde ich mich total verstecken und schreiben ist eh praktisch, weil da hast du die Zeichen und Buchstaben, hinter denen du dich verstecken kannst. Aber ich sehe natürlich auch in der Mediennutzung, dass das halt allein nicht mehr geht. Ich meine, das weißt du eh am besten, weil du warst ja ein Österreich-Podcast-Pionier. Und für mich ist es jetzt so, dass wenn ich das, was ich machen möchte, gescheit machen will, dann heißt das eben auch, dass ich solche Sachen mache. Und mit jedem Auftritt und jedem Video, das man macht, wird es einfacher. Und ich habe schon das Gefühl, also ich werde manchmal viel kalkulierter. Also ich habe ja nie so vor 15 Jahren mir überlegt, wie soll meine Personal Brand online ausschauen. Mhm. Ich glaube, das ist das Problem von uns Menschen, die online und auf Social Media waren, bevor wir über Personal Brands gesprochen haben. Wir haben halt nie drüber nachgedacht, was wir veröffentlicht haben. Und bei mir ist es nach wie vor so, weil ich mich da immer sehr dagegen wehre, da irgendwie jetzt nur als die Unternehmerin und die Wirtschaftsexpertin aufzutreten. Und dann erzähle ich halt auch sehr oft was aus meinem Leben, wo ich mir dann denke, okay, vielleicht denken sie die Leute, interessiert mich das eigentlich nicht und ich will wissen, was fährt sie für ein super teures Auto. Und das bin halt nicht ich. Und eben da denke ich mir manchmal, würde es mir helfen oder nicht, wenn ich mehr, also wirklich, das ist dann nicht mehr authentisch, aber manchmal frage ich mich sogar, wäre ich erfolgreicher, wenn ich nicht so authentisch bin. Und zu dem, was du auch vorhin meintest, mit drei Takes, also vor allem, bevor wir jetzt unsere Aufnahme gestartet haben, habe ich eine Stunde lang versucht, ein einminütiges Video aufzunehmen. Und das ist halt für mich nach wie vor so, wo ich mir denke, okay, mühsam, aber und das Endprodukt gefällt mir meistens auch nicht, ich meine, das kennst du vielleicht auch, aber hard of the job. Und wenn du Wissen vermitteln willst, wenn du eine Community aufbauen willst und die Leute erreichen willst, gehört das dazu. Und das sind halt Dinge, die man manchmal mehr und weniger gern macht. Und ich glaube, meine Authentizität dabei ist, dass ich bei dir dann sitze und dir sage, wie lange ich dafür gebraucht habe. Ja. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass es dann einfach ausschaut. Also das freut mich, dass du sagst, es schaut sehr locker aus, weil ich fühle mich dabei nie locker. Aber selber hat man natürlich einen ganz anderen Blick darauf.
Ja, ich glaube, dass wir über solche Sachen einfach viel mehr reden müssten, weil man natürlich nach wie vor, gerade wenn man dann auch in ältere Generationen schaut, ich sehe so in die Führungskräfte, wenn ich die irgendwo dabei sitzen habe, da ist Social Media nach wie vor die Spielerei, die man nach wie vor macht, auch wenn man seit in Wirklichkeit 15 Jahren immer dasselbe erzählen zu dem Thema. Und darum ist, glaube ich, auch wichtig, dass man einfach einmal genau sowas erzählt. Es braucht manchmal ein 1-Minuten-Video, eine Stunde, und dann schaut es locker aus, als war nicht viel dahinter. Das ist halt das Gemeine an der Geschichte. Jetzt gibt's bei dir nur einen anderen Part und den, wir haben eh vorher kurz drüber geredet, dass ich auch auf das Thema eingehen mag und alle, die jetzt zuhören, sollen mir jetzt auch nicht in die falsche Schublache gleich stecken, weil ja, so ein gewisser Chauvinismus ja durchaus in diesen Branchen, in denen du unterwegs bist, daheim ist. Jetzt bist du im Tech, du bist gleichzeitig in Medien, wo wir auch doch noch eine sehr gute männliche Überhand haben. Und auch da, das jetzt bitte nicht falsch verstehe, du hast halt die Erscheinung, die du hast, Frau, blond, gut aussehend. Hast du dann und wann so ein Thema, dass du merkst, da werde ich jetzt einfach reduziert auf was, weil man, wenn man mit dir 1 Minute redet, weiß man, an der fachlichen Eignung liegt es nicht.
Nicht reduziert, wobei vielleicht ist das auch reduziert sein, aber nicht ernst genommen werden. Das ist eigentlich das Gefühl, was ich oft habe. Also was ich, und da denke ich jetzt weniger an mein Aussehen, sondern generell, ja, wahrscheinlich ist es Frau sein, weil wir einfach leider noch immer weniger ernst genommen werden. Und ich war vor kurzem in einem Programm mit Workshops, wo eigentlich ich die einzige Frau war, die einzige Gründerin in dem Programm und alle anderen, oder ein guter Teil dieser Gruppe waren halt Gründer Anfang 20. Und dann merke ich halt, die haben halt ein ganz anderes Selbstverständnis. Also die kommen, glaube ich, aus der Gesellschaft mit, dass die die geilsten Typen der Welt sind. Und die können jetzt der Frau, die schon 20 Jahre in der Branche ist, erklären, was TechCrunch ist, obwohl die Frau vor 10 Jahren auf einem TechCrunch-Event mit Mark Zuckerberg war. Und das ist halt so Ding, so sind so Dinge, wo ich mich dann selbst hinterfrage, wo ich mir denke, wie komme ich eigentlich rüber, wenn die Leute glauben, dass sie mir sowas erklären. Dann denke ich wirklich weniger daran, dass ich eine Frau bin oder meine Hautfarbe weiß ist, was ja auch sehr hilft, gerade in Österreich, sondern eher, was sind meine eigenen Fehler dabei? Und dann muss ich mich auch wieder runterholen und sagen, das kann ich leider nicht beeinflussen. Und ich bin leider auch vom Typ jemand, der halt nicht herumgeht und sagt, hey, ich bin vor 10 Jahren auf einem Event neben Mark Zuckerberg gestanden. Und das macht's halt, also ich glaube, da mache ich mir halt selbst das Leben schwerer, aber da bin ich auch wieder bei der Authentizität. Es wäre auch nicht, also ich bin halt auch kein Mensch, der so nach außen geht. Und ich bin auch jemand, der sehr viele Fragen stellt. Und ich glaube, oftmals führt das dann auch dazu, dass die Leute glauben, sie können mir jetzt auch irgendwie ungefragt Rat geben. Und ich finde aber, dass Fragen stellen halt aber auch, hat dann, also zeigt, finde ich, eine Stärke, wenn du zuhörst und von den Leuten lernen willst und dir nicht einbildest, dass du jetzt einen 20-jährigen Jungs erklären kannst, wie die Welt funktioniert. Ja, also ich weiß nicht, wie sehr das damit zu tun hat, welches Geschlecht man hat oder nicht, aber wahrscheinlich hast du recht, wahrscheinlich liegt es daran.
Es ist halt einfach so eine Beobachtung, die man halt immer noch macht. Ich meine, jetzt bin ich auf der anderen Seite der Geschlechterskala und erlebe es halt persönlich klarerweise nicht. Aber jetzt ist so dieses Thema, sich selbst darstellen, selbst vermarkten, braucht man als Unternehmer, Unternehmerinnen natürlich, weil wenn ich heim dazu, was ich tue, wird schwer, dass irgendwer Leistungen bei mir abruft. Ich hab da persönlich am Anfang auch so mit dem Verkaufen ein Thema gehabt, bin auch, also das Schlimmste, was man mir antun könnte, ist, war, wenn ich einen Cold Call irgendwo machen müsste. Es funktioniert zum Glück anders bei mir. Nämlich auch, dass ich gar nicht das Gefühl habe, ich gehe jetzt verkaufen, sondern dass ich das Gefühl habe, ich helfe jetzt jemanden und dafür tauschen wir zum Schluss halt dann Geld ein. Jetzt hast du selber gesagt, du bist nicht die, die sich da ins Rampenlicht steht, weil du konntest da ja das ganz groß auf die Webseiten hinknallen überall. Ist das ein Wettbewerbsnachteil?
Ja, glaube ich schon. Und ich sehe dann auch immer, also ich habe keinen Neid. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich mir in den USA angewohnt habe. Ich frage mich dann immer, wenn ich sowas sehe und denke, okay, die sind schon viel weiter oder die machen ähnliche Dinge wie ich, aber haben viel größere Kunden, dann überlebe ich immer, okay, was machen die anders? Und meistens ist es halt, dass die halt viel mehr nach außen treten oder wahrscheinlich auch aktiver verkaufen als ich. Und ich suche mir dann immer, oder für mich lerne ich dann daraus, okay, dann musst du das und das auch machen. Oder wie du sagst, wenn du dich damit nicht wohlfühlst, was sind Wege zu verkaufen oder mehr nach außen zu gehen, sich authentisch anfühlen. Und der Newsletter für mich, auch wenn es jetzt für mich kein Vertriebstool ist, aber ist für mich zumindest schon ein Tool, wo die Leute immer wieder sehen, was ich mache oder was ich auch weiß quasi. Und das bringt mir schon auch Öffentlichkeit und auch auf der anderen Unternehmensseite, von der ich vorhin auch gesprochen habe, durchaus Einnahmen. Also da ist schon so auch ein bisschen eine Querfinanzierung in die andere Richtung. Und andererseits, ja, muss ich, glaube ich, auch viel mehr, und das ist auch immer auf meiner To-Do-Liste, mein bestehendes Netzwerk, das ja auch meine Arbeit kennt, aktivieren. Und ich habe ja eigentlich auch ein großes Netzwerk, das ich viel zu wenig nutze. Aber ja, ich glaube, mein größtes Verkaufsziel ist, dass ich einfach gute Arbeit mache. Und das traue ich mittlerweile sagen, weil sonst wäre ich nicht mehr da. Und ich habe im Leben jetzt auch nicht unbedingt einen Startvorteil bekommen und weiß, dass ich auch sehr hart gearbeitet habe, dass ich überhaupt zu diesem Punkt komme. Das ist, glaube ich, also ich weiß dann, wenn ich Aufträge bekomme, dass ich die auch mir zutrauen kann. Damit habe ich auch überhaupt keine Probleme. Also ich habe nie, oder zumindest jetzt in den letzten 10 Jahren nicht mehr so diese Denke, das ist zu groß für mich oder das kann ich nicht. Also ich suche mir immer einen Weg und kann die Probleme immer lösen. Man muss für sich, glaube ich, den Weg finden, der in Ordnung ist. Ich glaube, wenn du kein Salesmensch bist, wird es nie gut anfühlen, aber es gibt halt Wege zu verkaufen, die halt kein Cold Call sind, wie du sagst.
Der Riesenvorteil an dem Podcast ist, dass ich ja mit den Gästen vorher und nachher rede. Und ich habe gerade gestern eine Podcast-Aufnahme gehabt, die tatsächlich dann in so einer privaten Coaching-Stunde vorher für mich gelandet ist, wo ich dann einmal Feedback gekriegt habe, wie werde ich denn wahrgenommen und du machst so viel und du tust das und so weiter. Und das würde ich mir mehr wünschen, weil das habe ich noch nicht ganz verstanden. Großer Mehrwert für mich. Wo ich dann wieder draufgekommen bin so dermaßen im Detail bei vielen Dingen, dass ich einfach das große Ganze, obwohl ich eine ganze Zeit daran arbeite, schlichtet erfasse und dann wieder genau sowas braucht, dass man wer von außen Dinge erzählt, die ich weiß, damit ich es wieder hab.
Ja.
Wie gehst du mit diesen Dingen um? Hast du sowas wie einen Mentor, einen Coach, ein Netzwerk, ein Best Buddy, mit dem du sowas redest? Passiert sowas? Wir haben ja alle unterschiedliche Strategien zu diesen Themen.
Also strukturiertes Coaching habe ich aktuell nicht. Hatte ich schon mal zuletzt vor einem Jahr. In den vergangenen Monaten war es einfach der Austausch mit anderen UnternehmerInnen. Jetzt gerade, wo ich in einer Phase bin, also vergangenes Jahr habe ich dann die ersten MitarbeiterInnen aufgenommen. Oder dann merkst du, okay, da hast du wieder neue Herausforderungen und dann sprichst du halt mit Kolleginnen, Kollegen oder halt gut befreundeten UnternehmerInnen und alle sagen dir das Gleiche. Ich habe das Gefühl, ich habe keine Kinder, aber ich merke das immer bei FreundInnen, wenn du dann plötzlich schwanger bist, erzählen dir die Leute dann alles über ihre Schwangerschaft, das sie es uns halt normal nicht erzählen.
Das passiert auch uns Männern.
Ja, auch bei Vätern wahrscheinlich. Aber eben, ich glaube, du erfährst diese Dinge dann erst, weil du dann erst in diese Situation kommst, wo du merkst, okay, das ist ja gar nicht so einfach und es ist nicht so, wie es erwartet hat. Und dann erzählen dir die Leute auch die ärgsten Geschichten, eben auch so bei der Gründung mit der GmbH oder mit MitarbeiterInnen. Und diese Sachen lernst du dann erst, wenn du selber dort bist. Und natürlich können die Leute, oder es gibt diese Informationen ja alle, das sagt ja, also die Literatur gibt's ja auch dafür. Aber ich glaube, du musst selber zum Teil die harten Learnings machen und es hilft dann auch, wenn du halt nicht theoretische Literatur liest, sondern wenn dir jemand sagt, ja, bei mir ist es genauso schiefgegangen und eigentlich war es noch schlimmer und nach 10 Jahren. Also was mir am meisten geholfen hat, ich habe vergangenen Sommer einen ehemaligen Chef von mir getroffen, der eben auch das Unternehmen, für das ich gearbeitet habe. Er war Miteigentümer und der hat auch gesagt, ja, also die ersten 5 bis 10 Jahre musst einfach voll reinhackeln. Und bei mir sind es jetzt so, also mit der GmbH sind es jetzt erst 2 Jahre, aber davor eben auch noch 2 Jahre. Und da stehe halt, also das muss ich mich wieder immer wieder dran erinnern, dass ich da auch erst am Anfang stehe. Und diesen Support, diesen persönlichen Austausch finde ich halt super wichtig und spannend, um auch diesen Außenblick zu bekommen. Wie du sagst, du denkst dann selber, okay, das und das musst du noch machen. Aber eigentlich nehmen dich die Leute eh schon ganz anders wahr, weil eben was dahinter ist, so wie mein Reel, das ich eine Stunde lang aufnehme, das siehst du ja nicht.
Ich bin ja sehr offen mit dem Thema Krisen und so weiter und dass mir mental ein bisschen durchgearbeitet hat, was bei mir ganz viel verändert hat, nämlich auch wie mein Geschäft heute angehe. Das sind Dinge wie, dass ich schon beim Erstgespräch entscheide, ist da eine persönliche Sympathie da, kann ich mir überhaupt vorstellen, mit jemandem 1:1 zu arbeiten und das tatsächlich, ich hänge es nicht, natürlich schreibe ich nicht auf die Webseite, du musst mir sympathisch sein, aber es wird schon relativ schnell klar, in einem Erstgespräch kann das laufen oder nicht. Das hätte ich davor aus genau dem, was du eher schon gesagt hast, ich muss in Auftrag nehmen, um Gottes Willen und man kann doch nicht Umsatz einfach liegen lassen und so weiter. Das hätte ich früher nicht gemacht, das hat mir nicht gut da. Jetzt ist in mir die Erkenntnis gereift, es braucht die Krise, um sich weiterzuentwickeln. Und gerade gestern habe ich wen da sitzen gehabt, die nämlich aus der anderen Ecke kommt und immer das große Ziel sieht und sagt, das zieht mich hin. Wie bist du drauf?
Ja, mir geht's glaube ich eher so wie dir. Also ich habe auch schon viele Krisen durchgemacht und als jeder bin ich dann, klingt auch so abgedroschen, aber kommst halt wirklich aus jeder Krise stärker dann raus und machst halt sehr schmerzhafte Learnings, die du aber dann hoffentlich umsetzen kannst. Oder man macht halt leider dann auch oft Fehler, bis man sie dann erkennt und weiß, wie man richtig damit umgeht. Das ist halt ein Prozess, der sehr lange dauert. Und also ich kann mich auch daran erinnern, ich habe vergangenen Herbst auch so eine kleine Krise gehabt im Unternehmen. Und da habe ich mir dann auch gedacht, also das war für mich so unlösbar oder zwar nicht unlösbar, aber zumindest so schmerzhaft. Ich möchte jetzt nicht in der Situation stecken. Und dann haben wir gedacht, vor einem Jahr, also ein Jahr davor, habe ich wahrscheinlich irgendein anderes Problem gehabt und hätte mir gewünscht, dass ich schon so weit bin, dass ich dieses Problem habe. Und ich weiß aber gar nicht mehr, was das Problem vor einem Jahr war. Und ich glaube, das ist das, was man auch lernen muss. Also im Moment, in dem diese Krise ist, schaut das so riesig aus und denkst, oh Gott, wie komme ich da jemals raus? Und ein Jahr später kannst du wahrscheinlich nicht mehr dran erinnern. Und je weiter du kommst, desto, ich hoffe halt nicht, dass die Krisen immer größer werden. Aber natürlich, wenn ein Unternehmen immer größer wird, dann heißt es natürlich auch mehr Verantwortung. Und wenn du MitarbeiterInnen hast, dann heißt das irgendwann auch, okay, du musst halt auch für die sorgen. Und da kommt halt viel dann mit und ja, also ich glaube, so wie ich auch anfangs gemeint habe, Unternehmertum ist halt einfach schmerzhaft und wenn es gemütlich wäre, würden es wahrscheinlich eh alle ewig machen.
Ich merke, mir hilft da total das Schreiben und so wirklich so Rituale zu haben. Und jetzt ist natürlich dieses ganze Rauhnachtsthema sehr esoterisch aufgeladen. Aber zu wissen, ich habe da jetzt 13 Tage, an denen ich jeden Tag gewisse Aufgabe habe, was aufzuschreiben. Und dieses Heftel hebe ich mir auf und schaue dann jedes Monat rein, was habe ich denn im letzten Dezember da eingeschrieben. Und ich hebe diese Bücher auch auf. Und mir ist zum Beispiel letztes Jahr klar geworden, dass ich vor 3 Jahren schon Sachen eingeschrieben habe, die ich unbedingt eh jetzt dieses Jahr machen möchte und sie schlicht nicht getan habe, wo jetzt der Punkt war, wo ich gesagt habe und ehrlich gesagt, ist damit entstanden zu einem gewissen Grad. Naja, wenn ich es nicht mache, kann ich mir es nur so lang wünschen, wie mache ich irgendwann, braucht man die Umsetzung. Und da ist auch, wie gehst denn du so Zielsetzungen an, dass du auch dranbleibst? Weil Smart Casual, wann ist das entstanden und ja, wie bist du halt dann Schritt für Schritt vorgegangen? Oder bist du viel strukturierter wie?
Bei Smart Casual oder beim Anfang zumindest nicht, aber was du jetzt gemeint hast, dass du eben vor 3 Jahren schon irgendwie auch geschrieben hast, dass du das möchtest, das kenne ich. Und bei mir ist es dann auch so, wo ich mich dann immer frage, okay, wie sehr will ich das oder passt jetzt einfach gerade nicht in diese Zeit und es ist ein Projekt oder ein Ding, das ich erst in 5 Jahren angehe. Ich glaube, das ist dann auch wichtig zu sehen, vielleicht ist es dir dann auch gar nicht so wichtig oder gerade in dem Moment nicht so wichtig, wie du vielleicht denkst. Und das muss man dann auch akzeptieren. Bei Smart Casual war es so, dass ich dadurch, dass ich das als Lockdown-Projekt gestartet habe, wirklich eigentlich sehr unstrukturiert angegangen bin. Ich habe mir gedacht, ich starte jetzt mal ein Newsletter, sage 20 Leuten Bescheid, dass es diesen Newsletter gibt und schauen wir, wie es wächst. Das, was ich eigentlich immer in der Beratung mache, meinen Kunden sage, ihr müsst ganz genau wissen, Zielgruppe, was ist das Produkt, Konzept und wirklich bis zur Umsetzung einen guten Plan und wirklich auch die Ziele messen und Erfolge messen. Das mache ich halt mittlerweile mehr, aber habe ich am Anfang gar nicht gemacht und eigentlich so in den letzten Jahren dann erst die Strukturen dafür aufgebaut. Und erst in diesem Jahr, oder das ist auch etwas, was ich auch jedes Jahr versucht habe, aber jetzt ist Ende Februar und ich bin noch immer dabei, setze ich mir wirklich auch OKRs, die ich dann wirklich nicht, also OKRs habe ich schon immer gemacht, aber ich habe sie dann einfach irgendwann nicht mehr angeschaut, weil eben dann sind andere Dinge reingekommen, haben mir gedacht, okay, das ist eh ein cooles Projekt, dann mache ich halt das. Und jetzt mache ich wirklich immer auch einen wöchentlichen Review, was hat funktioniert, welche Task habe ich in diesem in diesem Zielsetzungssystem und oder was muss ich tun, damit ich da hinkomme. Und das ist jetzt das erste Jahr, wo ich es wirklich seit mittlerweile 2 Monaten sehr brav schaffe, das durchzuziehen. Aber ich bin da bei mir leider nie so streng oder nie so konsequent, wie es bei anderen Projekten, für die ich gezahlt werde, die ich halt für Kunden mache. Geht's dir da genauso oder
Das ist total oft so, dass man bei den anderen dann, weil man auch liefert, viel mehr dahinter ist. Ich kenne das mit Kennzahlen, dass ich tatsächlich händisch in Tabellen in einem Planer das mitgeschrieben habe, ob das irgendwann dann aufgehört. Womit ich mittlerweile arbeite, seit doch ein paar Jahren mittlerweile, ist WeekView. WeekView ist ein Kalender in Wirklichkeit, der aber auf Quartalsbasis Ziele vorgibt. Also du machst eine Jahresplanung und Quartalsplanung und der Planungshorizont dazwischen sind nicht Monate, sondern Wochen. Und das zwingt die nämlich, von Woche zu Woche in 12er Schritten letztendlich zu arbeiten. Und ja. Ich merke, das hilft mir schon deutlich, wenn ich nämlich dann, wenn das Quartal zu Ende geht und ich auf die Quartalzeiten schaue und sage, da haben wir jetzt irgendwie die letzten Wochen ein bisschen hintangestellt, weil es geht eh immer nur um die eigenen Projekte. Die Kundengeschichte ist ja eh nicht das Thema, aber die eigenen Sachen laufen nicht.
Wo ich auch so einen Mindset-Shift hatte jetzt zum Jahreswechsel eben, weil ich da ein paar Tage genommen habe, um zu reflektieren, ist, also was mich in den vergangenen Jahren gehindert hat, ich sehe so diese große Vision und die große Vision ist halt, dass eben Smart Casual irgendwann ohne mich funktioniert und ich irgendwann Investorin werde und selber in Unternehmen investiere. Und der Weg dorthin, oder wenn du diese große Vision siehst, dann lässt du dich davon, oder ich habe mich zumindest davon sehr blockieren lassen, weil mir dachte, okay, wie soll ich da jemals hinkommen? Und jetzt habe ich es halt viel mehr runtergebrochen auf kleine Schritte. Ja, ich habe noch die große Vision, aber es ist total okay, wenn du kleine Schritte gehst und wenn diese kleinen Schritte ich versuche jetzt zumindest jeden Tag irgendwie so den Ball am Rollen zu halten, jeden Tag irgendwas zu tun, wenn es nur eine E-Mail ist oder eben nachfassen bei einem Angebot, das du ausgeschickt hast, oder eben neue Angebote rausschicken. Also immer schauen, dass etwas in Bewegung ist und dich da gar nicht zu sehr von diesen großen Zielen ablenken zu lassen. Also das hat mich halt immer sehr überwältigt. Und ich weiß nicht, ob ich diese großen Ziele jemals erreichen werde, aber wenn ich die kleinen Schritte gehe, dann ist es natürlich wahrscheinlicher, als ich sitze da und denke, oh Gott, das werde ich ja nie schaffen.
Ganz zum Abschluss. Wir haben ein riesen Themenspektrum jetzt durchgearbeitet. Aber gibt's so ein Thema, das muss auch gar nichts mit all dem, was wir bis jetzt besprochen haben, zum Tun haben, das dich persönlich gerade bewegt, wo du denkst, wir sollten einfach mehr drüber reden, damit es einfach auch wirklich in die Gesellschaft kommt?
Ja, Gesundheit. Also das beschäftigt mich gerade sehr. Ich glaube, das ist ja auch für dich immer ein Thema und in den vergangenen Jahren immer ein Thema gewesen, was ich auch bei dir immer sehr beobachtet habe. Und da sind wir wieder bei der Kultur in Österreich. Wir sind halt nicht sehr auf Prävention aus, sondern wir wollen halt dann, wenn wir krank sind, den besten Service im Krankenhaus oder beim Arzt haben und nehmen halt nicht die Eigenverantwortung in die Hand, dass wir schauen, dass wir viel vermeiden und vorbeugen. Und natürlich kann man nicht alles vermeiden und vorbeugen. Aber das beschäftigt mich gerade persönlich sehr. Also ich habe da auch sehr viele Maßnahmen in den vergangenen Monaten gesetzt. Und das ist etwas, wo wir, glaube ich, auch so, also was ich auch gerade so als Journalistin also aus wirtschaftlicher Sicht so beobachte, also da gibt es ja dieses Trendwort Longevity und ich habe letztens mit einer Ärztin gesprochen, die in dem Bereich tätig ist und sie hat gesagt, sie möchte dieses Wort gar nicht mehr verwenden, weil es eben auch schon wieder so overhyped ist, sondern am Ende des Tages geht es eigentlich um Präventivmedizin und einfach auch eine andere Einstellung zu Gesundheit zu haben und halt zu sehen, was man selbst machen kann. Gerade als Unternehmerin, also du kennst das eh, also wenn du krank bist, ich bin meistens so einmal im Jahr krank, wo ich dann wirklich Fieber habe, damit ich nicht, also wo mein Körper sagt, so jetzt bleibst du im Bett, jetzt kannst du nichts machen. Aber es ist halt total wichtig, dass du wirklich auch gesund bist, damit du halt auch Bestleistungen und dass du große Dinge bauen kannst. Und das ist etwas, was mich persönlich sehr beschäftigt und wo wir tatsächlich mehr drüber sprechen sollten. Also von mir aus können wir jetzt auch eine Stunde dranhängen und nur über das sprechen.
Das machen wir vielleicht in einem nächsten Gespräch. Du, vielen, vielen herzlichen Dank, dass du die Zeit genommen hast, dass du auch tief blicken hast lassen an vielen Stellen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Danke für mich.
Ja, hoffe ich auch, nicht erst nach 12 Jahren, aber wir sollten immer so wahrscheinlich so ein jährliches Update einführen, damit wir sehen, wo wir stehen.
Klingt noch ein Plan. Noch einmal ein besonderes Dankeschön an meinen Episodensponsor Free Finance. Wenn du beim Thema Buchhaltung nicht mehr jedes Monat fluchen willst, freefinance.at anschauen. 30 Tage gratis testen, spart Zeit, Geld und Nerven. Ganz ohne Blabla.
Das war's für diese Folge von Ehrlich gesagt, Business Backstage.
Lust auf mehr ehrliche Einblicke? Schau vorbei auf theangryteddy.com und folge uns auf Instagram oder LinkedIn für noch mehr Geschichten und Tipps. Und wenn dir der Podcast gefällt, lass doch bitte eine 5-Sterne-Bewertung da. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.